Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Wir wollen darüber diskutieren, ob und wie sich Kinderarmut wirksam bekämpfen und vor allen Dingen auch annähernde Chancengleichheit für alle Kinder herstellen lässt. Frau Bentele, rund 200 Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand jährlich für weit über 100 verschiedene Leistungen zur Unterstützung von Familien aus. Zu diesen Leistungen gehören auch das sogenannte starke Familiengesetz und auch die Neuerungen beim Bildungs- und Teilhabegesetz, die in der vergangenen Woche in Kraft getreten sind. Die finanzielle und die geldwerte Unterstützung für Haushalte mit Kindern wird mit diesen beiden Gesetzespaketen nochmal ausgeweitet und auch angehoben. Da kann man doch eigentlich nur sagen, ein Hoch auf die Bundesregierung, oder?
Ja, man kann natürlich schon sagen, dass es ein guter Schritt ist in die richtige Richtung, wenn Familien besser gefördert werden. Das ist erstmal für uns auch als VDK eine ganz wichtige Sache, weil wir natürlich wissen, wenn wir beispielsweise Rentenpolitik machen, wenn wir uns um Bereiche wie Gesundheitsversorgung und Förderung kümmern, ist es immer eine Sache, die bei den Kindern, / bei den Familien natürlich beginnt. Weil wir wissen beispielsweise, wer später eine gute Rente haben will, braucht erstmal eine gute Möglichkeit für Bildung und Ausbildung, braucht eine gute Möglichkeit eben auch für Teilhabe an Sport, an Freizeitaktivitäten, braucht eben einfach wirklich gute Startbedingungen, um dann ins Leben gut zu starten. Deswegen finden wir erstmal Familienförderung einen ganz, ganz wichtigen Punkt und sagen auch, das sind schon Schritte in die richtige Richtung. Das durch starke Familiengesetz, übrigens ein sehr schöner Name, der sagt gleich, was ja. Ist, das weiß man dann gleich, woran man ist, dass da tatsächlich schon auch richtige Schritte gegangen werden.
Nun sagen Ihre Kollegen vom Paritätischen Gesamtverband beispielsweise, dass es eben genau das nicht leistet, dass es die Familien nicht zielgerecht stärkt, dass es gefloppt hat, dieses Gesetzespaket, dass es eine peinliche Veranstaltung ist, dass es kleinliche Verbesserungen sind und auch die Grünen sprechen von Schmalspurlösungen. Diese Haltung teilen Sie also nicht?
Naja gut, ich sage, es sind Schritte in die richtige Richtung. Wenn ich sagen würde, es ist ein super Gesetz, wäre es schon was anderes. Ich finde erstmal gut, dass der Fokus auf Familienförderung ist. Ansonsten sehe ich schon, müsste man eigentlich die Familienförderung, nee, das eigentlich streich mal direkt schon wieder, man müsste die Familienförderung vom Kopf auf die Füße stellen, weil schon in Deutschland die Familienförderung sehr darauf abzielt, dass Familien mit mehr Geld eigentlich Unterstützung bekommen. Wenn man nur mal anschaut, sowas wie der Steuerfreibetrag für Kinder, der hilft ja vor allem Menschen, die viel Steuern zahlen, also die viel Geld haben. Und auch das Kindergeld hilft natürlich den Menschen, die nicht beispielsweise Grundsicherungsleistungen beantragen müssen. Weil in der Grundsicherung wird das Kindergeld wieder angerechnet, sprich den wirklich armen Familien helfen diese Leistungen wirklich gar nichts. Wenn man den großen Wurf wagen wollte, müsste beispielsweise sowas wie Bildungsangebote, auch wie Sportangebote, wie gute Ernährung, das müsste für Kinder, gerade aus ärmeren Familien, eigentlich alles auch finanziert sein, dass da eben nicht die Eltern sagen können, wir sparen an diesen Dingen oder die Eltern können einfach gar nichts mehr sparen, weil sie eh gar nichts haben und dann können die Kinder beispielsweise eben nicht am Sportprogramm teilnehmen nach der Schule und können nicht ein Musikinstrument lernen und können auch nicht sich gesund ernähren und beispielsweise mal nachmittags noch in irgendeinen Kurs gehen und eine andere Sprache lernen.
Wir wollen noch intensiver darüber diskutieren, was man alles noch besser, viel besser machen könnte. Lassen Sie uns im Moment noch anschauen, was jetzt mit diesen beiden Gesetzespaketen passiert. Also bei dem Teilhabegesetz geht es darum, dass mehr Geld für Schulbedarf von Kindern und für die Freizeitgestaltung ausgegeben wird, dass Nachhilfe auch übernommen wird, wenn nicht schon Versetzungsgefahr besteht, dass Schulausflüge bezahlt werden, Klassenreisen, dass es beim Schulessen keine Selbstbeteiligung mehr gibt und der öffentliche Nahverkehr für Leistungsempfänger frei wird. Stärkt es die Richtigen?
Also das würde ich schon hoffen, dass es natürlich bei den Richtigen ankommt. Das Problem, das ich vielmehr sehe, ist, dass natürlich viele dieser Familien, die es wirklich brauchen, von den Leistungen vielleicht gar nichts wissen und dass man natürlich ständig Anträge stellen muss. Und das ist schon A, eine Stigmatisierung für viele Menschen und B, hochkomplex. Und das ist natürlich schon für viele Familien eine ziemlich schwierige und unangenehme Situation, wenn sie ständig für jeden Schulausflug und für alles einen Antrag stellen müssen. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt, den wir als VDK haben an dem Teilhabepaket und starke Familiengesetz, dass die Beantragung sehr kompliziert ist. Und das ist natürlich schon für die Kinder nicht wahnsinnig fair, wenn da die Eltern sich da wirklich auch richtig gut auskennen müssen wieder in unserem Sozialstaat.
Der Zugang der Leistung ist in der Tat ein Problem, wobei ich nicht weiß, ob es an der Sorge vor Stigmatisierung liegt. Jedenfalls hat das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik eine Umfrage unter Leistungsberechtigten gemacht und die haben gesagt, nein, das ist nicht das Thema. Richtig ist aber, dass beispielsweise der Teilhabebetrag, also für Musikunterricht oder für Sportvereine, nur von 15% derjenigen abgerufen wird, die eine Berechtigung hätten. Also wie kriegt man die Leistung besser
die
zu denen?
Ja, ich meine, also natürlich in solchen Umfragen sagt ja auch keiner, ich habe Angst vor Stigmatisierung. Eigentlich ist es auch egal, wenn man sieht, dass eben nur 15% der Leistungsberechtigten die Leistung abrufen, dann kann man klar nach den Ursachen fahnden und kann sagen, okay, vielleicht ist es den Eltern gar nicht so bewusst, was man damit Gutes tun kann, oder es ist ihnen vielleicht auch nicht so wichtig, oder es ist ihnen zu kompliziert, die Anträge zu stellen. Ist das natürlich schon echt ein Riesenproblem, weil für die Kinder ist der Start ihres Lebens findet halt statt, wenn sie klein sind, wenn sie am Lernen sind, wenn sie offen sind für Neues, dann ist der Moment, wo wir auch als Gesellschaft sagen müssen, können wir am meisten jungen Menschen mitgeben und können sie am meisten prägen und unterstützen.
Die Schwierigkeit bei Zielgenau ist halt immer, dass man tatsächlich auch wissen muss, wem man unter welchen Umständen hilft. Das macht es bürokratisch. Das ist auch ein Kritikpunkt beispielsweise an dem Bildungs- und Teilhabepaket, dass schon allein 20-30% der Gelder in Bürokratiekosten fließen. Nur wenn man nicht mehr schaut, wer hat welche Bedürfnisse, welche Ansprüche, sondern sozusagen allen die Leistung geben würde, dann fällt Stigmatisierung weg, dann fällt Bürokratie weg, aber dann haben wir auch die große Gießkanne.
Ja, deswegen muss man natürlich schon vielleicht ein System finden, in dem das so ein bisschen vereinfacht wird. Und eine Möglichkeit wäre natürlich, das wirklich auch übers Bildungssystem zu lösen. Also dass wir beispielsweise sagen, durch Ganztagsbildungsangebote, in denen auch Sportprogramme, Musikinstrumente zu lernen, all diese Dinge eben auch eingebunden sind, damit könnte man schon sehr viel gut machen. Natürlich trifft man damit auch in Anführungsstrichen Kinder, die vielleicht jetzt nicht bedürftig sind. Aber das wäre wirklich eine faire Lösung, dass man eben viel auch im Bildungssystem regelt.
Inwieweit könnte man alleine durch die Verlängerung von Bewilligungszeiträumen, also für welchen Zeitraum eine bestimmte Leistung bewilligt wird, wenn man das verlängert, die Sache schon mal entbürokratisieren und eine zuständige Stelle hätte, wo sich all die Leistungen bündeln würden oder das Ganze online machen würden. Also einfach den Zugang zu den Anträgen vereinfachen, deutlicher machen, sichtbarer machen und den Zeitraum, für den man etwas beantragt, verlängern.
Genau, also was schon eine unserer wichtigen Forderungen ist, dass die Leistungen, wie man immer so schön sagt, aus einer Hand kommen, also von einer Stelle, die für alle Leistungen eben auch zuständig ist, dass man eben nicht zum Jugendamt, zum Sozialamt gehen muss, dass man noch gucken muss, was brauche ich für die Bildung, was brauche ich für den Sport, was brauche ich für Kleidung. Also das sind heute so viele unterschiedliche Stellen, an die man gehen muss. Das ist sicherlich eine große Überforderung für viele Familien. Und viele, bin ich auch immer noch der Überzeugung, wissen auch nicht wirklich, was es alles gibt. Also die Kommunikation, was es alles für Möglichkeiten gibt, die ist sicherlich auch noch ausbaufähig.
Deswegen. Und wo sollte man bündeln die Leistung? Beim Arbeitsamt, sagt ja Ihr Kollege vom Paritätischen Gesamtverband, Ulrich Schneider, wäre die falsche Stelle, weil Kinder keine kleinen Arbeitslosen sind.
Nee, Kinder sind keine kleinen Arbeitslosen. Also wo ist am Ende vielleicht gar nicht so wichtig, wie das es passiert, aber die richtige Behörde wäre für mich beispielsweise ein Jugendamt. Hat auch eine andere Konnotation wie das Sozialamt. Und ich meine, die Arbeitsagentur, die Jobcenter, also das da zu bündeln, halte ich schon auch nicht so richtig für sinnvoll, weil Teilhabeleistungen in dem Sinne, wie Kinder das brauchen, ist jetzt nichts, was im Leistungsbegriff von einer Arbeitsagentur implementiert ist.
Das Verrückte scheint mir, dass die Bundesregierung selber ja schon fast davon ausgeht, dass nur ein Teil die Leistung, die ihnen zustehen, in Anspruch nehmen werden. Wenn man zum Beispiel diesen Kinderzuschlag nimmt, der jetzt erhöht wurde und auch diejenigen, die eine Berechtigung haben, die Gruppe wurde erweitert, dann nehmen den zurzeit rund 30% in Anspruch. So seit dem 1. August können mehr auch einen höheren Betrag abrufen und zwar dann, wenn das Familieneinkommen so gering ist, dass es da einen Kinderzuschlag gibt. 35%, sagt die Bundesregierung, werden diesen veränderten Kinderzuschlag in Anspruch nehmen. Das ist immer noch nicht viel mehr als ein Drittel.
Das zeigt ja ein bisschen die Krux von dem System, weil ich meine, man müsste doch da gucken, wie man allen, die prinzipiell leistungsberechtigt sind, diesen Zugang auch ermöglicht. Wenn man das wirklich ernst meint, dann müsste man sagen, gut, dann ist es auch die Verantwortung, nicht nur der Einzelnen sich zu informieren, was kriege ich, sondern dann kann man auch sagen, da muss man direkt schon, wenn jemand eben Sozialleistung beantragt und damit anspruchsberechtigt wird, dann muss man auch sofort sagen, gut, und übrigens haben Sie mit Ihren zwei Kindern noch den Anspruch auf den Zuschlag und wir bewilligen ihnen den, ohne dass sie dafür jetzt noch einen Antrag stellen. Das würde A, die Bürokratiekosten senken, wenn das eine automatische Leistung wäre, und B, wird es natürlich auch uns entbinden davon, dass alle über sowas wie den Familienzuschlag informiert werden müssen. Die Personen, die das betrifft, die haben ja auch ganz andere Herausforderungen. Die sind nicht jeden Morgen involviert, um zu gucken, was hat sich im Leistungskatalog geändert.
Würden Sie sagen, das Wichtigere ist gar nicht, dass dieser Zuschlag bei erwerbstätigen Eltern, denen Einkommen nicht ausreicht, steigt von 170 auf 185 Euro, sondern dass er so gestaltet wird, dass er eben auch für Alleinerziehende greift?
Genau, das ist schon ein ganz großer Punkt. Wir haben ja neulich wieder auch die neue Armutsstatistik bekommen und da ist schon die Gruppe der Alleinerziehenden eine der Hauptarmutsgefährdeten. Und daher ist das für mich wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, dass man den Personenkreis zielgenauer unterstützt, um hier auch die Armutsgefährdung runterzukriegen.
Es gibt ja eine Studie zur Einkommensungleichheit von Familien, die ist auch in der letzten Woche veröffentlicht worden mit Daten des Statistischen Bundesamtes. Und aus denen geht hervor, dass die Kluft zwischen Armen und Reichen all der familienpolitischen Maßnahmen zum Trotz und sozialen Leistungen zum Trotz wächst. Werden die Armen ärmer, Frau Bentele?
Auf jeden Fall werden die Armen ärmer und Armut wird meines Erachtens wirklich auch immer mehr das große Thema und das Problem der Zukunft oder, wie wir es als Sozialverband VdK sagen würden, eben dann auch die Umverteilung. Also wie eben auch Menschen, die wenig haben, mehr an unserem Wohlstand, an unserer guten wirtschaftlichen Situation, in der wir ja immer noch sind, auch teilhaben können. Und da ist schon ein wesentlicher Punkt, wenn beispielsweise die Kinderbetreuung in Deutschland immer noch so teuer ist und nicht überall verfügbar ist, bedeutet das natürlich auch für viele Familien, dass ein Elternteil eben nicht voll oder überhaupt nicht arbeiten gehen kann. Das ist sicherlich auch ein kulturelles Thema, aber es ist wirklich auch ein Thema in den Strukturen.
Nun sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft, dass diese Zahlen zum einen veraltet sind. Das ist auch so, auf denen das Statistische Bundesamt aufbaut, denn die jüngsten Zahlen sind von 2013. Und das Institut der Deutschen Wirtschaft sagt, es sei eben nicht so, dass diese Schere weiter aufgeht. Ganz im Gegenteil. Das habe was damit zu tun, dass wir inzwischen einen Mindestlohn haben und dass auch gerade die untersten Löhne überproportional gestiegen sind im Vergleich zu denen der Durchschnittsverdiener und dass die materiellen Entbehrungen von Kindern und Jugendlichen zurückgegangen seien und sogar nachgerade auf dem Tiefstand wären.
Ja, Mai, also ich würde schon davon ausgehen, weil das zeigt unsere Beratungspraxis, dass die armen Kinder tatsächlich immer noch arm sind. Meines Erachtens ist schon der Punkt, dass wir natürlich trotz Mindestlohn und trotz guter Beschäftigungszahlen immer noch schauen müssen, wie wir eben wirklich auch kein Kind abhängen. Jedes Kind hat es einfach verdient, gute Startbedingungen zu haben. Und dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst, das ist schon ein ganz deutlicher Punkt. Also in Deutschland gibt es immer mehr Millionäre und Milliardäre und im Gegensatz dazu auch immer mehr Menschen, die wirklich wahnsinnig wenig haben, weil ja zwar natürlich die Löhne gestiegen sind und auch der Mindestlohn da ein bisschen vorsorgt, aber die Lebenshaltungskosten oder beispielsweise die Mietkosten sind irre hoch. Und das bedeutet für viele Menschen, dass da, wo es Arbeit gibt, das Leben einfach auch sauteuer ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Eine Kritik, die auch von den Linken und den Grünen an der Familienpolitik der Bundesregierung kommt, die sei Mittelschichtspolitik. 6 Milliarden für Baukindergeld und die Kindergelderhöhung in dieser Legislatur. Periode, aber eben nur 1,3 Milliarden für die Maßnahmen aus dem Gesetzespaket mit dem schönen Namen, dem Starke Familiengesetzespaket. Ist das Mittelschicht-Familienpolitik, die im Großen und Ganzen gemacht wird?
Ja, würde ich schon sagen. Das ist eine Mittelschichtsfamilienpolitik. Wer baut ein Haus? Das sind jetzt auch eher nicht die Familien, die wenig Geld haben. Das Thema Kindergeld ist auch eine schöne Sache. Von der Kindergelderhöhung haben die Familien im Hartz-IV-Bezug überhaupt nichts. Und deswegen, wer wirklich mal die Kinder unterstützen möchte, die wirklich dringenden Bedarf haben, der müsste beispielsweise eine eigene Kindergrundsicherung einführen. Das fordern nicht nur wir als VdK Deutschland, als größter Sozialverband, das fordern auch andere, dass es eben für Kinder wirklich auch spezielle Leistungen gibt, wo dann die Familien dann auch entscheiden können, was sie damit machen. Also ob sie es eher für Sport ausgeben oder für Musikunterricht oder vielleicht auch dafür, ja, mal ins Ausland zu fahren, mal einen Urlaub zu machen, um zu verstehen, warum man beispielsweise Englisch lernen sollte in der Schule. Alles Dinge, die mir eben ganz wichtig sind, dass Kinder aus wirklich armen Familien von den meisten Erhöhungen, die hier gerade stattfinden, wie Kindergelderhöhung, eigentlich überhaupt nichts haben.
Über die Kindergrundsicherung möchte ich gleich noch etwas ausführlicher diskutieren. Bleiben wir erstmal noch unterhalb so eines Paradigmenwechsels. Das wäre das ja tatsächlich, wenn man die ganzen Einzelmaßnahmen damit sozusagen unter diesem Dach zusammenfassen würde. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Idee, was halten Sie von der, dass man die Mehrwertsteuer auf kinderspezifische Produkte senkt? Also statt reduzierten 7% auf, was weiß ich, Rennpferde und Hotelübernachtung und Wachteleier und Katzenfutter, lieber auf Babynahrung und Windeln und Kinderschuhe, die eben mit 19% bisher belastet sind.
Ja, also darüber kann man sicherlich sprechen. Ich habe in meinem engen Umfeld gerade Drillinge. Und was das kostet, für Drillinge beispielsweise Windeln anzuschaffen, das ist richtig teuer. Und gerade wenn eben Familien sich auch dafür entscheiden, wirklich Kinder zu haben, auch mehr Kinder vielleicht zu haben, finde ich, ist es wirklich eine Sache, die man als Staat auch unterstützen sollte. Entweder indem man tatsächlich über steuerpolitische Instrumente an die Sache rangeht oder indem man halt auch da wieder sagt, gut, man sorgt dafür, dass eben Familien, die wirklich Unterstützung brauchen, da eben auch nochmal ein bisschen Zuschlag kriegen, genau für diese kinderspezifischen Geschichten. Und da sind wir dann am Ende doch wieder bei der Kindergrundsicherung, die sowas eben auch abdecken würde.
Und wir sind immer wieder bei der Frage, gezielt und damit komplizierte oder Gießkanne. Berlin beispielsweise hat den großen Plan, die familienfreundlichste Stadt nicht nur Deutschlands, sondern der Welt zu werden. Und ein Schritt dahin ist jetzt zum 1. August gegangen worden. Alle 360.000 Berliner Schüler dürfen seit voriger Woche die BVG, also die öffentlichen Nahverkehrsmittel, kostenlos nutzen. Alle bekommen von der 1. bis zur 6. Klasse kostenloses Schulessen und alle 1. und 2. Klassen kostenlose Hortplätze. So, das ist einfach, das ist nachvollziehbar, das ist unbürokratisch, aber es ist Gießkanne.
Ja, aber es fördert in dem Fall aber natürlich tatsächlich auch ein Stück weit eine Gleichberechtigung. Es ist schon ein bisschen Gießkanne. Aber wenn wir zum Beispiel wissen, gerade sowas wie Schulessen, dass das dann eben für viele, die vielleicht auch gerade wissen, naja, ich verdiene vielleicht ein ganz klein wenig zu viel, werde deswegen keine Unterstützung für Schulessen kriegen. Genau solche Kinder von diesen Eltern erwischt man dann natürlich mit so einem Prinzip schon. Gerade ein kostenloses Schulmittagessen, finde ich, ist eine richtig sinnvolle Sache, dass Kinder mindestens einmal nach dem anstrengenden Schulvormittag eben was Gescheites zu essen kriegen. Und die kostenlose Kinderbetreuung ist schon, finde ich, ein Prinzip, das sich lohnt, weil da natürlich dann auch die Eltern, die entscheiden müssen, zahle ich jetzt lieber was für den Hortplatz oder entscheide ich mich vielleicht arbeiten zu gehen, die haben diese Entscheidung natürlich nicht mehr. Weil sonst wissen wir doch alle, dass die Rechnerei losgeht. Ist es jetzt billiger, einen Hortplatz zu bezahlen oder ist es billiger, wenn ich zu Hause bleibe und auf die Kinder aufpasse, die betreue und eben nicht arbeiten gehen kann? Und was mir auch sagen muss, ich meine, die Eltern der Kinder, die mehr Geld haben, zahlen natürlich auch mehr Steuern. Das ist ja auch so eine Sache. Deswegen kann man auch sagen, dass man natürlich auch für die Kinder dann das Schulmittagessen zur Verfügung stellt.
Die große Frage, auch wenn wir gleich über Grundsicherung nochmal reden, ist ja immer, will man sich eher auf Sachleistungen und auf infrastrukturelle Maßnahmen konzentrieren oder auf Geldleistungen? Ist das für Sie ein Entweder-Oder?
Nee, es ist sicherlich kein Entweder-Oder, weil es gibt ja für beides ein Für und ein Wider und es gibt vor allem auch für beides eine Berechtigung. Ich meine, die Sachleistungen können natürlich eine gute Sache sein, wie zum Beispiel bei dem Schulmittagessen. Das ist sicherlich sinnvoll, da zu sagen, man stellt das Essen zur Verfügung und macht es nicht so, dass man dafür irgendwelche Gelder ausschüttet. Bei anderen Themen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Das sehen wir immer wieder, wenn wir nur Sachleistungen bewilligen würden, dann schränkt das natürlich die handelnden Personen sehr in ihrer Freiheit ein. Und wenn wir jedem Kind ermöglichen wollen als Sachleistung, dass es irgendwie ein Musikinstrument bekommt und jedes Kind kriegt die Blockflöte, ich sag's mal etwas pauschal, dann gibt es sicherlich viele Kinder, die sagen, ey, ich wollte noch nie Blockflöte lernen. Also ich fand das super, Blockflöte zu spielen, also ich als Verena, aber es findet nicht jeder toll. Und deswegen ist es natürlich eine Sache, wo wir schon sagen, da muss es halt natürlich auch eine Freiheit geben, weil Kinder sind individuell wie alle Menschen, haben unterschiedliche Neigungen, haben unterschiedliche Talente und denen muss man natürlich auch Rechnung tragen.
Aber es gibt natürlich diejenigen Stimmen, die sagen, Sachleistung, Geldleistung ist das eine. Beides vielleicht nicht verzichtbar, aber letztendlich geht es darum, dass man strukturelle und infrastrukturelle Maßnahmen tatsächlich durchführt. Also, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, wenn es um gut bezahlte Arbeit geht, wenn es um Ganztagsbetreuung geht, die dann auch flexiblere Öffnungszeiten haben muss, wenn es um bezahlbare Mieten geht. Also dann sind wir eigentlich bei den ganz, ganz großen
Genau,
Brocken.
Das hatte ich ja vorher auch gesagt. Ich meine, die Kinderbetreuung ist sicherlich ein Riesenproblem für viele, auch gerade für viele Alleinerziehende, die eben berufstätig sein wollen und auch müssen, warum sie eben dann auch sagen, gut, dann kann ich halt nur 20 Stunden vielleicht arbeiten und habe damit natürlich auch deutlich weniger Geld zur Verfügung. Wenn wir keine Kita haben, die morgens um 7 schon aufmacht oder auch mal abends bis um 9 auf hat, wenn jemand vielleicht auch in einem Job arbeitet, wo man länger bleiben muss und nicht um 3 gehen kann, das sind nämlich genau die Punkte. Und ich meine, das Wichtigste ist sicherlich nicht zu überlegen, wie kann man Gießkanne Geld verteilen, wie kann man Sache und Geldleistung bewilligen, sondern wie kann man den Familien wirklich helfen, indem sie andere Rahmenbedingungen haben, indem sie zum Beispiel finanzierbaren Wohnraum haben, indem sie beispielsweise auch eine gute Möglichkeit, eine Berufstätigkeit zu finden, die anständig bezahlt ist. Das sind alles Themen, wo ich auch meine, das wäre die eigentlich am allerbesten funktionierende Förderung. Alles andere kann immer nur eine Lösung sein für die Kinder, für die halt jetzt im Moment die Systeme noch nicht funktionieren und noch nicht greifen, weil die Kinder sind halt jetzt Kinder, die können wir jetzt prägen und da können wir auch jetzt dafür sorgen, dass diese Kinder eine gute Bildungsbiografie haben und dann eben selber auch einen guten Einstieg in ihr Berufsleben und ihr soziales Leben schaffen.
Wenn Bildung so ungeheuer wichtig ist, und das weiß man ja, dass mindere Bildungsabschlüsse die Chancen am Arbeitsmarkt verringern.
Gar keinen Abschluss. Viele Kinder haben ja oft, haben ja gar keinen Abschluss. Das ist ja ein Drama in einem reichen Land wie Deutschland. Bildung sollte wirklich ein verfügbares Gut, also es hat auch nichts mit Gießkanne zu tun, sondern sollte wirklich für jeden verfügbar sein, egal aus welcher Einkommensschicht man kommt und egal, was die Eltern für eine Bildung haben.
Und erhöht es die Bildungschancen, wenn man Sprachtests beim Schuleingang einführt, wie gerade aktuell diskutiert wird?
Ich bitte Sie, ich meine, das ist ja völlig albern, wenn man sowas fordert, dass die Kinder dann zurückgestellt werden. Also wieder ein Ausschlussprinzip, so eine Stigmatisierung, das macht ein Bildungssystem extrem kaputt. Das hat schon immer in Anführungsstrichen wunderbar funktioniert, wenn man gesagt hat, ja, die Kinder haben eine Behinderung, die Kinder können nicht richtig sprechen, die muss man jetzt erstmal aussortieren, die muss man jetzt erstmal irgendwo abstellen. Das ist meines Erachtens der absolut falsche Weg. Man muss sie fördern. Man muss sie auch da fördern, wo eben auch alle anderen sind und nicht sie wieder aussortieren und ihnen erstmal sagen, du genügst unseren Anforderungen nicht.
Naja, vielleicht nicht aussortieren, aber finden, herausfinden, wer Schwierigkeiten hat und dann eben entsprechend vor dem Schuleingang fördern.
Ja klar, aber das kann man halt nicht damit auffangen, meines Erachtens, dass man bis zum Schuleingang nichts macht, dann sieht man irgendwann, ach okay, das läuft hier irgendwie schlecht, wir stellen dich mal zurück und fangen dann an Sprachunterricht zu machen. Wer das ernsthaft möchte, der muss es von Anfang an beginnen, der muss in der Kita schauen, wo sind Kinder eben, die Herausforderungen haben mit der Sprache und denen deutlich früher Angebote machen, die eben in der Kita stattfinden, im Kindergarten, die auch vielleicht eben in der Freizeitbetreuung stattfinden. Und dann in der Schule ist es für mich genau das Gleiche, natürlich in Bildung zu investieren, also mehr Lehrer und Personen, die Sprachförderung machen, einzustellen. Das ist sicherlich eine Investition, die sich total lohnt. Aber wie gesagt, da unser Bildungssystem eh sehr auf Sortieren beschränkt ist und dass man auch dann irgendwann gucken muss, in welche Schule schaffst du es eigentlich? Bleibst du auf der Gesamtschule oder kommst du aufs tolle Gymnasium? Das ist auch was, glaube ich, wo wir sehr viel kaputt machen können, indem Kinder sehr schnell in eine Kategorie gepackt werden, in die sie eben passen, ob sie klug genug sind, in Anführungsstrichen, oder eben nicht. Und erstmal ist es wirklich viel, viel wichtiger, den Kindern in unserem Bildungssystem eine gute Förderung zu geben, auch eine individuelle, auch was Sprachförderung angeht, aber auch was die Förderung eben anderer Kompetenzen angeht.
Wir haben, Frau Bentele, das Stichwort Kindergrundsicherung schon ein paar Mal gestreift. Es geht ja um mehr als tatsächlich nur Existenzsicherung im Sinne von Nahrung, Schulbesuch, Dach über dem Kopf. Es geht ja um ein soziokulturelles Existenzminimum, was eben auch Teilhabe möglich macht. Von wie viel reden wir denn hier?
Ich finde es immer schwierig, damit Zahlen um sich zu werfen, weil natürlich sagen dann auch gleich wieder viele Leute, naja, das ist jetzt hier mit der Gießkanne Geld verteilen. Aber ich würde es mal andersrum aufzäumen. Das fährt nicht so sehr vom Geldbetrag her, sondern eher davon, was muss eigentlich dafür alles gewährleistet sein. Und klar ist, Kinder haben Recht beispielsweise auf ein Zimmer, in dem sie eben gerne sich aufhalten, haben Recht darauf, vernünftiges Essen zu kriegen, auch mal gesundes Essen zu kriegen. Kinder haben Recht darauf, Klamotten zu haben, haben Recht darauf, Sportverein, Musikschule und andere Teilhabemöglichkeiten zu besuchen oder auch zu einem Kindergeburtstag zu gehen. Und wer heute weiß, muss man jetzt auch nicht gut finden, dass heute Kindergeburtstag immer bedeutet, du musst auch irgendein Geschenk mitbringen und musst irgendwas, was weiß ich, noch einen Eintritt bezahlen. So ist es nun mal heute. Wissen wir eben auch aus der Praxis, dass viele Kinder natürlich allein dadurch ausgeschlossen werden, indem sie sich einfach das auch nicht leisten können, mal einen Eintritt ins Schwimmbad zu bezahlen, um mit den Klassenkameraden mal nachmittags ins Schwimmbad zu gehen oder sich eben vielleicht nicht das Geburtstagsgeschenk für 5 Euro für den Klassenkameraden leisten können.
Gut, wenn Sie jetzt nicht auf einen Betrag sich festlegen wollen, es kursieren Beträge zwischen 500 Euro und 635 Euro, so grob bei den verschiedenen Modellen. Aber das Modell als solches, das ist ja schon interessant und auch wichtig. Denn es gibt ja die Möglichkeit, entweder zu sagen, alle Kinder immer denselben Betrag, oder es gibt die Möglichkeit zu sagen, der Betrag, der ausgezahlt wird als Kindergrundsicherung, ist abhängig vom Einkommen der Eltern. Und dann haben wir wieder das schon vorher diskutierte Problem, dann muss man bedarfsorientiert herausfinden, wie viel dem Einzelnen zusteht, und dann wird es bürokratisch und schwierig. Aber tut man es nicht, wird es ungerecht.
Genau, tut man es nicht, wird es ungerecht, wobei man natürlich schon sagen muss, wenn man dann wieder das nur für die Kinder ausschütten würde, deren Eltern eben Hartz-IV-Bezug sind, hätte man wieder das Problem, dass es dann natürlich wieder Grenzen gibt. Also dann gibt es wieder die Eltern, die doch Geld verdienen, die ein Stück weit oberhalb der Grundsicherung verdienen und für die das dann natürlich schon wieder ein finanziell deutlicher Nachteil wäre. Deswegen so einen radikalen Schnitt zu machen, das geht in dem Thema sicherlich nicht. Dass man sagt, die einen kriegen es, wenn die Eltern eben im Hartz-IV-Bezug sind und Grundsicherungsleistung beantragen, die kriegen dann die Kindergrundsicherung, alle anderen kriegen das normale Kindergeld, wäre sicherlich nicht gerecht, weil das natürlich wirklich ein harter Cut wäre, der gerade für die Eltern, die eben zu geringen Löhnen vielleicht nur Teilzeit arbeiten können, dann schon eine extreme Benachteiligung
und
wäre.
Und wäre es eine Idee zu sagen, man besteuert den? Also ich weiß, dass das rechtlich ein bisschen kompliziert ist, weil man sozusagen eine Leistung, eine soziale Leistung besteuert, hätte aber den Charme, dass diejenigen, die wenig Einkommen haben oder gar kein eigenes Einkommen haben, entsprechend keine Steuern zahlen würden, und diejenigen, die viel verdienen, die mittleren Verdiener oder Höchstverdiener, auch einen entsprechend hohen Abzug von dieser Summe bekämen.
Vielleicht müsste man gar nicht unbedingt die Sozialleistung besteuern, aber man könnte vielleicht sagen, für die, die wirklich besser verdienen, die ja im Moment am meisten profitieren von dem hohen Kinderfreibetrag, dass der eben im Gegenzug dafür abgesenkt wird, und dafür gibt es aber eben dann die finanzielle Leistung Kindergrundsicherung. Also das wäre auch, finde ich, ein mögliches Modell.
Der Armutsforscher Butterwege hält übrigens diese Idee von der Kindergrundsicherung für eine völlig falsche. Er sagt, man muss die Familie fördern, also die Eltern, denn die Kinder sind arm, weil die Eltern arm sind. Und er sagt auch, man müsse auf alle Fälle die Reichen stärker in die Pflicht nehmen. Seine Idee, den Solidaritätsumschlag nicht abschaffen, sondern umwidmen. Das wären immerhin fast 20 Milliarden Euro im Jahr. Wie sehen Sie das?
Ach, das könnte man sicherlich machen. Ich meine, der Soli wird immer gerne genommen. Der wird vor allem auch ständig für unterschiedlichste Sachen ausgegeben. Aber prinzipiell ist natürlich klar bei all diesen Überlegungen, auch mit Kindergrundsicherung, dass die allerbeste Förderung immer noch ist, wenn wir überhaupt keine Kindergrundsicherung brauchen, weil die Eltern eben ein besseres Leben haben. Deswegen, die Butterwege-Idee ist sicherlich dann reizvoll, wenn man schafft, auch alle Menschen in Arbeit zu bringen, dafür zu sorgen, dass alle auch Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben und Bildungschancen. Die Realität ist im Moment halt eine andere, und deswegen ist sicherlich sowas wie eine Kindergrundsicherung eine Zwischenlösung, über die man sich unterhalten kann, solange eben es immer noch Eltern gibt, die eben nicht aus ihrer Armutsspirale rauskommen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass es so prinzipiell eine schlechte Idee ist, mit einer Kindergrundsicherung zu arbeiten, sondern dass man sich eher fragen muss, wie man das eine tut und das andere nicht lässt.
Das könnte man ja dann beispielsweise aus den Geldern über den Soli finanzieren. Oder es gibt ja auch andere Ideen, Vermögensteuer wieder einführen, Erbschaften stärker besteuern.
Ja, das sagen wir zum Beispiel auch für die Rente. Genau. Also wir gucken uns die andere Seite des Lebens sozusagen an, weil ja auch die Zahl der armutsgefährdeten oder jetzt schon in Armut lebenden Rentnerinnen und Rentner immer mehr steigt. Und da sagen wir natürlich auch, wer wirklich die Grundrente beispielsweise möchte, und wir wollen die auf jeden Fall, auch ohne Bedürftigkeitsprüfung, der muss natürlich auch schauen, woher kommt das Geld dafür. Und da sagen wir, eine verfassungskonforme Vermögenssteuer beispielsweise und die Besteuerung hoher, großer Erbschaften ist schon eine Sache, die extrem gerecht ist, weil wir da eben sehen, wer mehr hat, muss sich natürlich auch in einem System beteiligen. Und hatte natürlich ja auch viel davon profitiert, dass eben beispielsweise Menschen in Firmen gearbeitet haben, die dann vielleicht am Ende wenig Geld haben.
Auf alle Fälle ist es ja so, das Potenzial von Kindern und Jugendlichen besser auszuschöpfen, als es bisher geschieht, ist im Eigeninteresse der Gesellschaft. Sind andere Länder da weiter als Deutschland, wenn es gilt, in diesem Sinne zu handeln?
Also ich würde das schon so sehen, gerade in Skandinavien ist ja immer ein gutes Beispiel, da läuft beispielsweise eben die Kinderbetreuung wirklich besser mit Ganztagsschulen und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich glaube, da kann man schon sehr viele Unterschiede einfach auch auffangen.
Aber warum, wenn man das doch alles weiß, also Bildung führt ja wirklich jeder in jedem Munde zu jeder Zeit, wenn man das alles weiß, warum passiert es dann nicht?
Ja, weil die Konkurrenz, die politische, riesig ist und sich natürlich auch andere da wunderbar durchsetzen, wenn es darum geht, was brauchen wir für neue Autobahnen oder was brauchen wir für neue Ausgaben für nicht funktionierende Hubschrauber in der Bundeswehr, dann ist Bildung natürlich immer ein Thema unter vielen, das ist ein Punkt. Und man kann sich natürlich auch darüber streiten, wie sinnvoll der Bildungsföderalismus ist, also dass jedes Bundesland zuständig ist für Bildung. Da hängt natürlich dann auch viel davon ab, wie kann sich ein Bundesland einfach auch leisten für die Bildungsausgaben. Also auch darüber muss man tatsächlich sprechen, inwieweit das Kooperationsverbot wurde ja schon ein bisschen gelockert, aber inwieweit das heute auch noch zeitgemäß ist, dass jedes Bundesland da einfach auch so eine hohe Entscheidungskompetenz hat und damit wirklich die Bildungsverläufe und Biografien vieler Menschen beeinflusst.
Damit geht das Tacheles mit der Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, zu Ende. Vielen Dank, Frau Bentele.
Dankeschön auch.